Der Bibeltext ist eingeblendet, aber der kommt gleich erst. Ja, wir beschäftigen uns heute mit einem Propheten aus dem Alten Testament, Elia. Und dann ist es, glaube ich, auch hilfreich, so ein bisschen weiter auszuholen, um einfach zu schauen, in welcher Zeit hat Elia gelebt und was sind so die geschichtlichen Fakten, die einfach so drumherum waren. Über 100 Jahre hatte das Volk Israel unter Saul, unter David und unter Salomo gelebt. Und am Ende von der Herrschaft von Salomo ist das Reich gespalten gewesen. Es gab einmal dann das Nordreich und einmal das Südreich. Das Nordreich Israel und das südliche Königreich Juda. Im Nordreich Israel und diese Spaltung dauerte über 200 Jahre, bis dann das komplette Volk ins Exil geführt wurde. Und im Nordreich Israel hat in diesen 200 Jahren waren 17 Könige, die das Nordreich regiert haben. Und Gott sagt über sie, und sie taten alle nicht das, was ich wollte. Im südlichen Königreich war es ein bisschen anders. In dieser Zeit gab es 17 verschiedene Könige. Immerhin gab es 8, von denen Gott sagte, dass sie ihnen gefielen. Wenn wir uns jetzt die Geschichte Israels anschauen, dann gibt es 3 Sorten von Königen, die gelebt haben und die regiert haben. Und Gott urteilt über sie. Das lesen wir im Alten Testament. Und das erste Urteil, was einige Könige bekommen, ist, er tat, was dem Herrn gefiel. Ein starkes Urteil. Sehr schön. Das war ein Mann Gottes, ein König nach dem Herzen Gottes. Das zweite Urteil, was wir lesen über die Könige, ist, er tat, was dem Herrn gefiel, aber er entfernte die Höhen nicht. Das heißt, sie beteten an irgendeinen Stellen im Land die Heidengötter an. Es wurde andere Götter verehrt und das wurde von dem König toleriert. Und die dritte Sorte von Königen, er tat, was dem Herrn missfiel. Hier wurden die Götter der anderen Völker ganz offen verehrt und man diente ihnen in Israel. Und dann gab es im Nordreich noch einen König, König Ahab. Und das lesen wir in 1. Könige 16 ab Vers 29. Es ist schon eingeblendet, ich lese es mal vor. Im 38. Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und er regierte 22 Jahre lang in Samaria über Israel. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen sind. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams des Sohnes Nebats wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Etbaals des Königs der Zidonier. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Hause des Baal, das er in Samaria baute. Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, so dass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen sind. Er tat, was dem Herrn missfiel. Aber schlimmer noch, als alle bösen Könige davor, er baute Tempel für Baal und heiratete eine ausländische Frau, die Tochter eines heidnischen Königs mit dem Namen Etbaal. Die Bedeutung des Namens lautet der mit Baal Wandelnde. Allein der Name zeigt die Gesinnung und durch die Eheschließung mit Isabel wurde der Götzendienst nun auch in Israel praktiziert, ganz offen. Wir sind am Tiefpunkt der Entfremdung des Volkes Gottes, des Volkes Israel, zu ihrem Gott angekommen. Der Gott, der sie aus Ägypten herausgeholt hat, der sie durch das Schilfmeer und durch die Wüste gebracht hat, der sie beschützt hat, der ihnen Sieg bei den Kriegen gegeben hat, der ihnen das Land gegeben hat, in dem sie jetzt leben, der sie geführt und geleitet, ermahnt und gesegnet hat. All das ist vergessen. Die Zeit, in der Elia und das Volk Israel lebte, hat unglaubliche viele Parallelen, auch zu unserer Zeit. Wo kommst du her? Wer hat dich geprägt? Bist du in einem Elternhaus aufgewachsen, das dem Herrn gefiel? Oder warst du in einer Familie, in der man zwar religiös war, aber man eigentlich machen konnte, was man wollte? Oder bist du in einem Umfeld groß geworden, das Gott nicht beachtet hat, das mit Bibel und Glauben gar nichts anfangen konnte, das sogar gespottet wurde? Geht es dir vielleicht wie dem Volk Gottes damals, dass du jedem Anführer hinterherrennst, ohne groß nachzudenken, nur weil er gerade Macht hat, weil sich alle um ihn scharen, weil das Mitlaufen so schön und unkompliziert ist? Man eckt einfach nicht an. Wartest du vielleicht auf deinen Propheten in deinem Leben, der dir hilft, mit deinem Leben ins Reine zu kommen? Dann pass mal auf, wie die Geschichte des Volkes Israel und Elias weitergeht. Wir wollen uns drei Lektionen anschauen, die der Prophet Elia in dieser Geschichte dabei lernen muss. Und die erste Lektion heißt Vertrauen lernen. Und nun schickt Gott seinen Propheten Elia zu dem König Ahab. Wir lesen das in 1. Könige 17, ab Vers 1. Und Elia, der Tischbitter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesem Jahr weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen: Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend, und er trank aus dem Bach. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen: Mach dich auf und gehe nach Zapat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Was für ein Start von Elia. Da gibt es keine große Berufung, über die wir lesen. Elia aus Tischbit ist einfach da. Und er verkündigt dem Ahab sehr schlechte Nachrichten. Nun ist Schluss mit der Geduld Gottes. Es wird nicht mehr regnen. Und das wird dem König ziemlich eindeutig gesagt. Da gibt es auch keinen Interpretationsspielraum. Kein Regen bedeutet kein Regen, also kein Wasser. Das ist schon ziemlich übel. Und das auch noch über einen langen Zeitraum. Und dann ist Elia wieder verschwunden. Gott kümmert sich um seinen Propheten. Geh nach Osten, setz dich an einen Bach und ich werde dich versorgen. Brot und Fleisch bringen ihm die Raben und Wasser bekommt er von dem Bach Krit. Elia aus Tischbit sitzt nun alleine, eine ziemlich lange Zeit in der Einöde. Da kommt ihm seine Herkunft zugute. Der Tischbitter aus Gilead war kein verwöhnter Junge. Die Tischbitter waren hartes Leben gewöhnt, denn Großteil ihrer Zeit haben sie im Freien verbracht. Tischbit, ein Ort irgendwo in Gilead, östlich vom Jordan. Eine einsame Gegend war das. Luxus und Bequemlichkeit waren Fremdwörter für einen Tischbitter. Das passt doch prima. Dieses Leben kannte Elia doch von Grund auf. Gott hat ihn seit seiner Geburt auf seinen Dienst vorbereitet. Und in dieser Einsamkeit hat er Zeit, mit Gott zu reden, auf Gott zu hören und sich zurüsten zu lassen. Hier lernt er Vertrauen. Kommen die Raben wirklich morgen wieder? Ich glaube, dass Elia am Bach Krit sehr gereift ist in seinem Vertrauen auf Gott. Elia hat diese Zeit auch gebraucht, um die vor ihm liegenden Aufgaben zu bewältigen. Aber dann hat der Bach irgendwann kein Wasser mehr. Die Dürre in Israel ist nun auch bei Elia angekommen. Aber Gott hat für seinen Propheten vorgesorgt. Geh ins Ausland zu einer Witwe, die wird dich versorgen. Gott fordert Elia heraus, das, was er am Bach Krit gelernt hat, jetzt umzusetzen, nämlich Vertrauen zu haben. Aber ins Ausland, in Israel ist es doch schon schlimm genug. Ins Ausland soll ich gehen? Das war für jeden Israeliten eine Zumutung. Und dann auch noch zu einer Witwe. Zu der damaligen Zeit kamen in der Hierarchie der Gesellschaft und auch der Nahrungskette die Witwen zum Schluss. Super, dann doch lieber von den Vögeln versorgen lassen, oder? Aber Elia geht. Er hat seine Lektion gelernt, zu vertrauen. Wie ist das bei mir? Habe ich Zeit, auf Gott zu hören? Wie ist das mit meiner Stille im Leben? Nehme ich mir bewusst Zeit, um auf Gott zu hören, um seinen Willen zu erkennen und Vertrauen zu lernen? Wo ist mein Ort der Stille? Und lasst bitte nicht das stille Örtchen der einzigste Ort in eurem Leben sein, wo es ruhig ist. Tut euch was Gutes. Nehmt euch Zeit für Jesus und Gott. Und es gibt auch kein Schema bei Gott, wie Gott hilft. Und noch weniger Sicherheiten, an denen man seine Hilfe festmachen kann. Gottes Pläne sind mit jedem Menschen unterschiedlich und sehr individuell. Nur in der Abgeschiedenheit und Stille kann ich Gottes Stimme wirklich hören. Dringt Gott noch durch zu mir? Und wenn du Gottes Anweisungen hörst, gehorche ihnen, denn er wird sich auch um dich sorgen. Jeder Tag ist ein Lernprozess, um auf Gott zu vertrauen. Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, dass eine Dürreperiode in deinem Leben ein Zeichen dafür ist, dass Gott mit deinem Leben zufrieden ist und nicht unzufrieden? Eine Dürrezeit heißt nicht, Gott hat mich verlassen, sondern ich werde vorbereitet auf eine neue Aufgabe. Kommen wir zur zweiten Lektion, die Elia lernen muss. Mit Gott an meiner Seite kann ich alles. Wir lesen in 1. Könige 18 weiter. Und es geschah nach vielen Tagen im dritten Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia: Geh hin, zeig dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf dem Erdboden. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Er aber sprach: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel, dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. Nun nimmt unsere Geschichte aber richtig Fahrt auf. Elia ist zurück. Es wurde auch langsam Zeit. Er wurde 3 Jahre lang vom König gesucht. Keine langen Vorreden. Elia kommt schnell zum Punkt. Du, König Ahab, bringst Unglück über das Volk Israel, weil du fremden Göttern nachgefolgt bist. Versammle alle Priester, alle Baal- und Aschera-Propheten und das ganze Volk Israel auf dem Berg Karmel. Das waren dann so ungefähr 800 Priester, die sich da oben versammelt haben. Was hat denn Elia vor? Lasst uns weiterlesen. So sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten Baals aber sind 450 Mann. So gebt uns nun 2 Jungstiere und lasst sie den einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer dranlegen. So will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Das Wort ist gut. Und Elia sprach zu dem Propheten Baals: Erwählt euch den einen Jungstier und bereitet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele. Und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Was für eine Menschenmenge auf dem Berg Karmel. Über 800 Priester, der König und seine Gefolgschaft, das Volk Israel und Elia. Da waren sie alle vertreten, die für das, was jetzt passieren sollte, wichtig waren. Es gibt einen Machtkampf zwischen den Baalpriestern und Elia. Was hier auffällt, ist das Volk Israel. Elia spricht sie direkt an. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Aber es erfolgt keine Reaktion, kein Wort, nur Schweigen. Was ist denn mit dem Volk Israel los? Willenlos haben sie sich einem bösen, gottesfernen König unterworfen, bis Elia zu dem Duell aufruft. Da gibt es eine Reaktion von dem Volk Israel. Ja, das ist gut, was du gesagt hast, Elia. Lass uns schauen, welcher Gott mächtiger ist. Spannend, oder? Und nun spielt sich eine schreckliche Szene da auf dem Berg Karmel ab. 800 Menschen, Priester, die wie verrückt um den Altar tanzen und von Sinnen sind. Sie ritzen sich und Blut fließt und das über Stunden. Aber es passiert nichts. Kein Feuer vom Himmel. Elia fängt sogar an, die Priester zu verhöhnen. Das macht er ganz bewusst, um dem Volk Gottes zu zeigen, dass sie einem toten Gott gefolgt sind, der keine Macht hat. Und jetzt kommt der Höhepunkt mit Elia. Ab Vers 30, da sprach Elia zu dem ganzen Volk: Tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war: Du sollst Israel heißen. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für 2 Kornmaß aussaat. Und er richtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sprach: Füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach: Tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach: Tut es zum dritten Mal. Und sie taten es auch zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar und auch den Graben füllte es mit Wasser. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lasse sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, o Herr, dass dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist, und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde, und es leckte das Wasser auf im Graben. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Hier sehen wir, dass Elia mit ganz viel Symbolik, die aber dem Volk Israel bekannt war, aufzeigen will, wer sie sind. Elia baut den Altar des Herrn wieder auf, der niedergerissen war. Damit wird dem Volk der vergessene Glaube vor Augen geführt. Er nimmt 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs. Das ist ihre Vergangenheit, da kommen sie her. Elia erwähnt dabei: Du sollst Israel heißen, und das ist euer Name. Etwas Persönliches als den Namen gibt es nicht. Und dieser Name wurde ihnen von Gott gegeben. Deutlicher geht es nicht. Er zeigt ihnen, wer sie sind. Er führt ihnen ihre Identität vor Augen. Ihr seid mein Volk. Wunderbar, wie Gott dann auf das Gebet Elias reagiert. Mit einem Feuer, das alles verzehrt. Elia muss nicht tanzen, er muss nicht schreien und sich selbst verletzen. Ein einfaches Gebet verändert alles. Gott zeigt sich durch das Feuer und demonstriert seine Macht. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Jetzt haben es auch die Israeliten kapiert. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Nur er hat die Macht. Man kann es nicht oft genug hören. Nun kommen wir zu einem Vers in der Geschichte, der in der Regel in den Kinderstunden weggelassen wurde. Das hier ist wirklich nur für Erwachsene. Leseempfehlung ab 18 Jahre. Geht schon nicht. Na, da. Elia aber sprach zu ihnen: Fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort ab. Ach, bisher war das doch so eine schöne Geschichte. Gott siegt am Ende, alles ist gut. Muss das denn sein? Das Volk greift auf Befehl von Elia hin, die 800 Priester, und er bringt sie alle eigenhändig um. Ja, musste das denn sein? Ja, das musste sein. Was wäre denn, wenn die Priester wieder zurück in ihren Tempel gegangen wären und weiter den Götzendienst praktiziert hätten? Das ging nicht. Die Gefahr wäre zu groß gewesen, dass die Israeliten wieder abgefallen, zurückgefallen wären. Wir erinnern uns an die Worte Elias an das Volk. Warum hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Damit ist jetzt Schluss. Das klingt im ersten Moment sehr hart, aber es ist die einzige Möglichkeit für einen Neuanfang. Alles muss weg, was mich von Gott trennt. Wenn Sünde im Leben ist, muss sie zerstört werden. Ich kann als Christ nicht bewusst falsche Wege gehen und auf den Segen Gottes hoffen. Ich kann nicht an meinen Lieblingssünden festhalten und erwarten, dass Gott irgendwann sein Okay dazu gibt. Sünde trennt von Gott. Und damit muss sie zerstört werden, wenn ich wieder zu Gott zurückkommen will. Wenn ich wieder in die lebendige Gemeinschaft mit Gott und Jesus eintauchen will. Was lernen wir aus der Lektion? Die Frage Elias an das Volk gilt auch heute noch. Wie lange hängst du noch an beiden Seiten? Ein geteiltes Herz ist genauso falsch wie offen praktizierender Götzendienst. Mensch, entscheide dich völlig für Gott und seine Nachfolge. Kennt ihr diesen Satz? Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Unsere stärkste Waffe ist das Gebet. Lasst uns neu diese Waffe gebrauchen, alleine, aber auch zusammen. Damit sind wir unschlagbar. Elia gegen den Rest der Welt. Gott bewirkt seinen Plan mit vielen, aber auch mit Einzelnen. Mit Gott an der Seite hat das sehr gut geklappt. Es kommt nicht darauf an, wie viel ihr seid, sondern wen du an deiner Seite hast. Mit Gott an meiner Seite kann ich alles. Der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Kannst du das auch so sagen? Nun kommen wir zur letzten Lektion, die wir uns anschauen wollen. Elia hat auf dem Berg Karmel und mit Gottes Hilfe einen Sieg errungen. Gott hat seine Macht und Existenz gezeigt. Danach hat es dann auch wieder in Israel geregnet. Alles gut, könnten wir sagen, schließen wir das Buch. Leider nein. Elia muss noch eine dritte Lektion lernen, nämlich auch Propheten brauchen Pausen und Stärkungen. Ahab geht nach dieser Begebenheit nun heim in seinen Palast und heult sich bei seiner Frau aus. Liebling, deine Propheten sind übrigens alle getötet worden. Die Tochter von Et-Baal, der mit dem Baal wandelnde, findet das überhaupt nicht lustig, sondern sie rastet aus und schickt Boten zu Elia. Ich bring dich um. Und wie reagiert Elia? Er rennt davon. So weit und so schnell er kann. Nachdem er in der Wüste angekommen ist, setzt er sich unter einen Ginsterstrauch und will nur noch sterben. Angst und totale Erschöpfung. Dass Isabel nicht Beifall klatschen würde, war doch klar, aber die Königin bedroht Elia und versetzt ihn in Angst. Richtige Angst um sein Leben. Und Elia rennt davon. Und dann will er nur noch sterben. Ist das wirklich derselbe Mann, von dem wir eben noch gelesen haben? Nach dem, was Elia alles erlebt hat, müsste er doch über die Erde schweben. Aber das ist nicht der Fall. Elia ist mental am Ende und hat eine fette Depression. Er will nur noch sterben. Aber Gott schickt einen Engel, der ihm zu essen und zu trinken gibt. Und dann läuft er 40 Tage und Nächte zum Berg Gottes, den Horeb. Dort kommt er zu einer Höhle und dann zeigt sich Gott ihm persönlich. Wieder wird Elia in die Einsamkeit und die Stille geschickt und dort begegnet ihm Gott. Das können wir in 1. Könige 18 ab Vers 11 nachlesen. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht in dem Erdbeben und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war auch nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Und dann sprudelt es aus Elia heraus. Er kann Gott seine Not schildern. Er spricht von seinen Ängsten und seinen Befürchtungen, der Angst vor Isabel und ihren Killern. Ich habe für den Herrn gekämpft und nun will man mich töten. Ich bin ganz alleine. Das ist traurig. Elia hat 3 ziemlich heftige Jahre hinter sich. Von der ersten Begegnung mit Ahab über den Bach Krit und die Versorgung mit den Raben bis hin zu dem gewaltigen Erlebnis auf dem Berg Karmel. Das hat alles Spuren im Leben von Elia hinterlassen. Elia ist ausgebrannt. Und das ist die beste Voraussetzung, um schnell in Angst zu verfallen, wenn einem Menschen drohen und es nicht glatt läuft. Aber Gott lässt Elia nicht fallen. Er hört ihm zu und tröstet ihn. Hey, du bist doch gar nicht alleine. Es gibt noch über 7000 Propheten in Israel, die sich nicht dem Baalkult unterworfen haben und die ich in dieser Zeit geschützt habe. Und dann bekommt Elia neue Arbeitsaufträge. Salbe neue Könige, die ich auserwählt habe, und gehe zu deinem Nachfolger und salbe auch ihn. Du musst den Weg nun nicht mehr alleine gehen. Alles ist schon vorbereitet. Erfülle nur die Aufgabe, die ich dir gebe. Was für eine Lektion, die Elia nun lernen musste. Es geht nicht immer nur in eine Richtung. Nimm dir Zeit für Pausen und Stärkungen. Und nach den Erfolgen und Siegen, die wir auch mit Gott feiern, kommen auch schnell die Angriffe des Teufels, weil wir vielleicht unaufmerksam und müde geworden sind. Er will uns verunsichern und Angst machen. Halte die Verbindung zu Gott und Jesus. Gerade wenn ich etwas Schönes mit dem Herrn erlebt habe, bin ich besonders anfällig für Angriffe und Verletzungen. Wie war das bei euch am Montagmorgen nach der Gemeindefreizeit, als der Wecker klingelte? Alles Sonnenschein, alles rosarot? Oder hat der Alltag euch wieder in den Bann gehabt? Wir fassen zusammen. Die Lektion 1, Vertrauen lernen von Elia, war der Start in seine Aufgabe, die er bekommen hat. Wenn du mit Gott und Jesus unterwegs bist, dann ist das eine Grundvoraussetzung. Vertrauen. Vertrauen ohne Wenn und Aber. Das geht aber nicht von alleine. Das braucht Übungen und Zeiten der Stille, damit ich den Willen und die Gedanken Gottes kennenlerne. Mit Gott an meiner Seite kann ich alles. Lass dich auf das Abenteuer einer Nachfolge mit Jesus ein. Gehorche ihm und seinen Geboten. Und ich verspreche dir, du wirst Dinge mit Jesus erleben, die du dir heute noch nicht vorstellen kannst. Es sind nicht immer die spektakulären Dinge, es sind auch viele kleine Dinge, die dich in der Nachfolge begeistern und dir Mut machen. Und wenn du wie das Volk Israel auf beiden Seiten hingst, dann kehr um, mach wieder ganze Sache mit dem Herrn. Lektion 3, auch Propheten brauchen Pausen und Stärkungen. Niemand kann immer nur stark sein. Niemand kann immer nur arbeiten. Niemand kann immer nur vorne weggehen. Nimm dir Zeit für Gott, speziell nach Siegen, die du erlebt hast, da bist du besonders angreifbar. Such die Stille auf, hör auf das Wort Gottes, nutze die Pausen, um dich zu stärken und dann mit Gottes Hilfe weiterzumachen. Die Geschichte von Elia ist so unglaublich spannend und es gibt noch so viele Ereignisse und Berichte, die in 1. Könige 17 von ihm berichtet werden, die kann man da nachlesen. Mein Vorschlag an euch, an dich: Wann hast du das letzte Mal dich bewusst hingesetzt und in der Bibel gelesen? Nimm dir heute nach dem Mittagessen Zeit und lese doch einfach die Geschichte nach. Du wirst sehen, wie sich die Geschichte dir wieder neu eröffnet und du bereichert wirst. Es wird dir gut tun. Nimm dir Zeit mit Gott. Wir singen jetzt das Lied Du allein und währenddessen wird die Sammlung durchgeführt. Die Sammlung ist diesmal für die Mission.